Was soll man sagen, wenn man einen Freund besuchen geht, der noch keine 30 Jahre alt ist und erst seit 3 Jahren verheiratet, weil er krank liegt, und dann findet man ihn schon halbtot vor? Da scheint dann einfach alles verkehrt zu sein. Man fragt, warum? Warum so ein junger Mann? Ja, viele Begebenheiten lassen einen zweifeln, ob da überm Sternenzelt wirklich ein guter Vater wohnt. Samuel Rodigast, der hatte sich eilig auf den Weg nach Jena gemacht. Sein Freund Severus Gastorius, Kantor in Jena, der war schwer erkrankt und es bestand gar keine Hoffnung auf Besserung. Und nun bat ihn also der Kranke um ein Lied, das ihn trösten könnte. Das müsste Samuel doch hinbekommen, als Thüringer Pfarrerssohn und außerdem Assistent der Philosophischen Fakultät in Jena. Und da setzte er sich ans Werk, aber Samuel suchte nicht bei den großen philosophischen Schulen der Antike oder seiner Gegenwart, nein, er suchte in seiner Bibel. Und da stieß er auf ein Wort aus 5. Mose 32. Er, also der Gott Israels, der Schöpfer, er ist ein Fels. Seine Werke sind vollkommen, denn alles, was er tut, das ist recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. Vielleicht schüttelt der kluge, moderne und aufgeklärte Mensch über solche Sätze den Kopf. Aber Samuel Rodigast tat das nicht. Er war auch ein gebildeter Mann, aber er war eben auch gläubig. Und so schuf er aus diesem Schriftwort und anderen Schriftworten das Gedicht »Was Gott tut, das ist wohlgetan«. Und ich finde, es gehört schon Mut dazu und Überzeugung, einem so jungen Mann, der im Sterben liegt, solche Verse zu überbringen. Das ist ja kein banales Trostpflaster. Das ist kein billiger Trost, sondern das ist richtig harte Kost. Da muss man erst mal schlucken. Hier wird ja nicht auf die schlimme Lage eingegangen, mit keinem Wort. Nein, der Kranke wird herausgefordert, tapfer zu glauben und zu bekennen und dabei die eigenen Empfindungen und Weisheiten und die Fragen, die man hat, hinten anzustellen. Der Kranke jedenfalls fand diese Zeilen gut. Sie trösteten ihn so sehr, dass er sie noch selbst vertonte und darum bat, dieses Lied auf seiner Beerdigung singen zu lassen. Aber dazu kam es nicht, denn siehe da, auf wundersame Weise erholte er sich wieder. Und nun ließ er jede Woche diesen Choral bis zu seinem Tod 8 Jahre später von der Kantorei in Jena an seiner Haustür singen. Wie vielen Sängern mag das wohl eine Glaubensstärkung gewesen sein, Woche für Woche diesen Text zu singen? Und die Wirkungsgeschichte dieses Liedes ist gewaltig. Johann Sebastian Bach bearbeitete das Lied mehrfach und Preußenkönig Friedrich Wilhelm III. Nannte es sein Lieblingslied. Hören wir es nun in der Kantatenversion von Johann Sebastian Bach aus dem Jahr 1734. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Es gab mal eine Zeit, da dachte man, die Welt sei das Zentrum von allem und die Sonne, der Mond und die Sterne kreisten um sie herum. Und das war falsch und deswegen brachte es ganz falsche Ergebnisse. Hingegen erweist sich das heliozentrische Modell, wonach ja die Sonne im Zentrum steht und Erde und Planeten um sie herumkreisen, als richtig. Und das merkt man daran, dass sich die Dinge dadurch wirklich erklären lassen und Ergebnisse dann stimmig sind. Merkwürdigerweise wurde in der sogenannten Aufklärung auf einem anderen Gebiet eine ganz genau gegenteilige Entwicklung eingeleitet. War man bisher davon ausgegangen und überzeugt gewesen, dass der Schöpfer im Zentrum unseres Denkens, unseres Urteilens und Handelns sein muss, wie die Sonne gleichsam, und eben nicht wir, so begann man nun alles aus der Perspektive des Menschen zu betrachten und zu beurteilen, als seien wir der Mittelpunkt der Welt. Und als sei unser Verstand und unsere Einsichten das Maß aller Dinge. Ja, wenn wir unter diesen Voraussetzungen die Welt betrachten und über so schwierige Fragen wie Leid oder Tod nachdenken, dann bekommen wir ganz falsche Ergebnisse. Weil nämlich die Prämisse falsch ist. Wir sind nicht das Zentrum. Und wir können die Sinnfragen des Lebens auch nicht nach unserem eigenen Kopf beantworten und Gottes Handeln nicht nach unserer Einsicht und unserem Empfinden beurteilen. Wir sind Geschöpfe und nicht Schöpfer. Gottes Wort teilt uns mit, dass die Gedanken Gottes unausforschlich sind, dass seine Wege gut und gerecht sind, auch wenn es für uns anders scheint, dass sein Wille gerecht ist und seine Pläne ewig und unumstößlich sind. Wenn wir es anerkennen wollen, dann müssen wir selbst aus dem Zentrum rücken und müssen Gott diesen Platz wieder einräumen. Wir müssen bereit sein, unsere eigenen Urteile zu relativieren und uns vor dem Allmächtigen beugen. Und hier kommt jetzt der Text ins Spiel, den ich als Predigtext gewählt habe, aus dem Propheten Hosea. Sie finden es hinten abgedruckt. Gott spricht: Bekehre dich. Bekehre dich. Umkehr. Vor allem im Denken. Wenn wir richtig denken wollen, müssen wir umkehren. Es ist nicht Gott, der falsch handelt, sondern der Mensch. Was wollen wir eigentlich ernsthaft ins Feld führen, um damit zu beweisen, dass Gott nicht handeln dürfe, wie er eben handelt? Sind wir der Maßstab und seine Richter? Bekehre dich bedeutet, gib Stolz und Besserwisserei auf und demütige dich vor deinem Gott. Die Wege des Herrn sind richtig, sagt der Prophet, aber wer eigentlich möchte das einsehen und verstehen? Man versteht es nicht mit dem Intellekt, sondern durch Glauben. Wer sieht das ein? Das ist eine rhetorische Frage und sie zielt auf jeden Einzelnen. Was soll denn die Prämisse sein, unter der du alles betrachtest? Ist doch deine Entscheidung. Ist das die falsche Denkweise, dass unser Urteil entscheidet? Oder ist das die richtige Prämisse, dass Gott im Recht ist? Und dass er immer gerecht, wahrhaftig und heilsam handelt. Das ist eine Prämisse. Sehen Sie, und man kann dadurch angegriffen werden, wenn man eine solche Prämisse setzt, aber jeder Mensch, egal was er glaubt, hat irgendeine Prämisse, Und die lässt sich meistens nicht intellektuell wirklich begründen oder zumindest kann sie immer hinterfragt und zerlöchert werden. Das ist keine Kunst. Den Glauben eines Menschen oder seine Überzeugungen zu durchlöchern, das ist keine Kunst. Eine Kunst ist es, etwas anzuerkennen, was richtig ist, auch wenn es schmerzt. Die Menschheit ist durch Sünde und Abtrünnigkeit tief gesunken und in großen Jammer geraten, so sagt die Bibel. Wir sind unter Gottes Urteil und dieses Urteil ist gerecht. Und ich empfinde es als ein schlimmes Zeichen für Abgestumpftheit und Stolz, dass der moderne Mensch davon nichts wissen will und es nicht mehr hören will. Und sich selbst auf Gottes Stuhl setzt und gewissermaßen sagt, wir sind alle gut und richtig. Und wenn uns Leid geschieht oder wenn wir die Welt nicht mehr verstehen, dann zweifeln wir an Gott und leugnen seine Existenz vielleicht und verzweifeln an der Welt. Wie gesagt, falsche Prämissen führen zu falschen Ergebnissen. Und ich meine, dass das Ablegen dieses demütigen und kindlichen Glaubens, den unsere Mütter und Väter der biblischen Botschaft entnahmen und dann in so schönen Liedtexten bezeugten, das Ablegen dieses Glaubens hat uns kein Stück weitergebracht. Im Gegenteil. Man kann es immer am Ergebnis erkennen, wenn etwas falsch ist. Wenn wir Gott nicht als Ursprung eines sinnvollen Lebens, einer sinnvollen Welt, unserer eigenen sinnvollen Existenz anerkennen und ihm vertrauen, dann bleibt uns am Ende nichts. Das ist doch die Wahrheit, nicht? Dann bleibt nichts. Und das führt in den Nihilismus mit all seinen Konsequenzen. Ich habe in dem Buch des indischen Philosophen Vishal Mangalwadi gelesen, der ein großartiges Buch schreibt über die Geschichte, die Geistesgeschichte des Abendlandes. Ein Zitat, und zwar hat er Diana Grains hier ins Feld geführt, die schreibt für die Zeitschrift Rolling Stone. Und da schreibt sie das vor 1960, da war ja große Kulturrevolution, man legte alles ab, was man so von den Vorfahren wusste, auch an Glaube und Überzeugungen, nicht an einen Gott, an einen Schöpfer und dass man verantwortlich ist, seinen Geboten zum Beispiel, alles abgestreift. Vor 1960 gab es in Amerika so gut wie keine Suizide unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Ab den 80er Jahren waren es dann bereits schon jährlich 400.000, die sich in einem Kreislauf der Sinnlosigkeit und Verzweiflung befanden und das Leben nahmen. Die amerikanische Musiklegende Kurt Cobain, Kopf und Leadsänger der Band Nirvana, ist ja auch ein bezeichnender Name für diese Band, der tat es ja 1994 auch, als er sich eine Schrotflinte in den Mund steckte, nachdem er in seinen Songtexten seine Überzeugung von der Sinnlosigkeit des Lebens überdeutlich klar gemacht hatte. Wo man selbst der Maßstab ist und wo es keinen Gott und keinen übergeordneten Sinn mehr gibt, da muss man dann eben sein eigenes Universum sich schaffen und das ist ein fragiles Fundament für ein Leben. Natürlich könnte jetzt jemand sagen, das ist ja etwas einfach gedacht. Natürlich, ich habe 20 Minuten für die Predigt, da muss man plakativ vorgehen. Es ist dem Hörer überlassen, ob er den Gedanken folgen will und es auch etwas schattierter vielleicht noch durchdenken. Aber vielleicht sagt jemand, Kurt Cobain hatte ein schweres Leben, er war nach der Scheidung seiner Eltern irgendwie einsam geworden, innerlich hin und her geschubst, er fühlte sich unerwünscht und überflüssig, weil die Eltern nur mit ihren eigenen Problemen beschäftigt waren. Und das ist der eigentliche Grund für seine tief empfundene Sinnlosigkeit. Aber ich denke, dass es anders ist. Ich denke, dass er einfach keinen Glauben an Gott hatte, was er ja auch sagt. Und dass er deswegen Sinn und Ziel eigenen Lebens und eine Hoffnung nicht formulieren konnte, weil es dafür keine Grundlage dann gibt. Und jetzt kommt hier Johann Sebastian Bach für mich ins Spiel, denn Johann Sebastian Bach hatte auch einen schweren Start ins Leben. Er war früh verwaist. Und dann wurde er hin und her geschoben in der Familie. Verwandte sollten sich kümmern. Und dann erlebte er in seiner Kindheit manche Ungerechtigkeiten und Enttäuschungen, Rückschläge, auch als junger Erwachsener, wo ihm viel Unverständnis für seine Musik begegnete, die wir heute genial finden. Damals aber war das irgendwie den Hörgewohnheiten der Leute zuwider. Dann wurde er zurückgewiesen. Aber das hat ihn alles nicht aus der Bahn geworfen, denn er schöpfte seine Kraft aus dem Glauben an einen Gott, der allmächtig ist, der die Welt liebt und der deswegen Jesus als Erlöser sandte. Und Bach glaubte an Gottes letztendlichen Triumph über Leiden, über Tod, durch die Auferstehung Jesu, der ja zuvor auch gelitten hatte. Ein Leiden, das eben nicht sinnlos war, sondern sinnstiftend. Und weil er so glaubte, schätzte Johann Sebastian Bach diesen Choraltext von Samuel Rodigast. Und auch, wie ich schon erwähnte, der Preußenkönig Friedrich Wilhelm III. Nicht, weil diese Menschen weniger Grund gehabt hätten, an der Welt irre zu werden oder an Gott zu zweifeln, sondern weil sie einfach von anderen Prämissen ausgingen. Friedrich Wilhelm zum Beispiel hatte ja die Schlacht jener Auerstedt miterlebt, wo Napoleon sein Heer vernichtend geschlagen hatte. Und Friedrich Wilhelm konnte sich gerade noch so eben retten, unter Mühen in einem langen Ritt, 26 Stunden lang. Die Zeiten damals waren wirklich nicht lustig. Aber wir sehen daran, dass es eben keine Frage der äußeren Umstände ist. Und auch nicht eine Frage von Bildung, ob man die Dinge aus der Perspektive des Glaubens an Gottes Güte und Allmacht betrachten will oder nicht. Diese Frage, liebe Gemeinde, wird nicht im Intellekt entschieden, sondern im Herzen und im Gewissen. Nicht Gott war es, der sich gegen uns wandte, sondern wir gegen ihn. Und nicht er bleibt uns etwas schuldig, sondern wir ihm. Und trotz aller Sünde gab er die Welt nicht auf, sondern öffnete uns einen Weg, wieder mit ihm ins Reine zu kommen, obwohl die Welt gottlos ist und daher unter sein Gericht gestellt ist, in großen Jammer geraten. Trotzdem will er sie erlösen. Und diese Glaubenswahrheiten kann man nicht mit menschlicher Vernunft erfassen. Man kann sie einem Zweifler schwerlich beweisen. Aber diese Glaubenswahrheiten können eben auch nicht widerlegt werden. Die entscheidende Frage für mich ist, was kommt eigentlich am Ende dabei heraus, wenn ich so denke oder wenn ich so denke? Und das führt mich zu dem Ergebnis, dass der schlichte christliche Glaube, wie er in diesem Choraltext zum Beispiel sich ausdrückt, dass er richtig ist und zielführend. Ich stelle das oft bei Beerdigungen fest, wenn solche Lieder gesungen werden, dass dann eine Trauergemeinde dort sitzt und auf einmal inne wird, wenn sie diese Texte hören, die voller Trost und Zuversicht sind, auf einmal inne wird das, was man verloren hat. Nicht? Und dann sage ich bisweilen manchmal in einer Trauerfeier, das ist der Glaube unserer Mütter und Väter. Es ist übrigens auch mein Glaube. Ich bin ja nicht Pastor geworden, weil ich sonst nichts Besseres wusste, sondern weil ich davon überzeugt war, dass es sich lohnt, diese Botschaft zu verkündigen. Und ich lasse mir diesen Glauben nicht von Leuten mit irgendwelchen scheinintellektuellen Argumenten zunichte machen, die mir selber nichts Besseres anbieten können. Versteht ihr? Wenn mir jemand etwas zerredet, muss er mir doch etwas anderes bieten. Da ist ja nichts. Da kommt ja nichts. Hosea 14, Vers 10 sagt, Gottes Wege sind richtig, die Gerechten gehen darauf. Aber die Abtrünnigen, also die gottlos sein wollen, die kommen auf ihnen zu Fall. Das heißt, Gott geht mit den Menschen Wege, die so geartet sind, dass man unterschiedlich auf diesen Wegen unterwegs ist. Der eine stolpert, der andere kommt ins Ziel. Es geht hier um die Nachfolge Jesu. Und der Weg der Nachfolge Jesu kann ein rauer Weg sein, wie wir es gehört haben. Not, Tod, Elend mögen uns begleiten, aber dieser Weg führt am Ende ins Ziel und zu vollkommenem Segen. Es braucht aber Demut, um diesen Weg zu gehen. Ein Besserwisser kann das nicht. Und wer meint, dass Gott uns etwas schuldig sei und nach unseren Wünschen handeln müsse, der ist nicht imstande, auf diesem Weg des Glaubens zu gehen. Und er wird zu Fall kommen. Und er wird sich an vielen Aussagen der Bibel stoßen und sie umdeuten und alles so lange hin und her drehen, bis es ins eigene Schema passt. Aber zum Frieden findet man so nicht. Gott ist eben nicht einfach nur der liebe Gott, sondern er ist unser Richter und Heiland und Erlöser, beides. Und er führt uns raue Wege, die hervorbringen, was in unseren Herzen ist. Wie unsere Herzen beschaffen sind, merkt man dann, wenn man in die Notlagen gerät. Dann kommt der innere Aufstand, das Aufbegehren, die Unlust, das Kreuz Jesu zu tragen. Dann kommen die Zweifel ans Licht, die vorher im Verborgenen waren. Und da sind wir wieder an dem Punkt, an dem uns das Wort des Propheten Hosea so hart trifft. Bekehre dich zu deinem Gott, denn du bist gestrauchelt um deiner Schuld willen. Nehmt diese Worte mit euch und bekehrt euch zum Herrn und sprecht, vergib uns alle Sünde und tu uns wohl. So wollen wir opfern die Frucht unserer Lippen. Ich bin überzeugt davon, dass viele der großen Liederdichter, die heute so häufig verwendet werden, Paul Gerhardt oder Rodigast, was wir heute hatten, Joachim Neander und so viele andere, dass das Geheimnis ihrer Werke, die sie uns hinterlassen haben, darin liegt, dass sie täglich sich zu Gott wandten, gewissermaßen bekehrten und eigene Befindlichkeiten und auch Fehlhaltungen von Gott korrigieren ließen. Man dichtet ja nicht unversehens einfach mal so einen Choraltext, nicht? Wenn man nicht in diesem Glauben lebt, Tag für Tag, kann man einen solchen Text nicht einfach schreiben. Unter der Dusche bei guter Laune entsteht so ein Text nicht. Und diese Umkehr führte im Ergebnis dann dahin, dass diese Menschen doch auch Gottes Heil erfuhren und ihm dann mit solchen Texten sozusagen die Frucht ihrer Lippen opferten. Bachs Kantate mit dem Text hier, was Gott tut, das ist wohlgetan. Das ist eine solche Frucht der Lippen, ein wohlgefälliges Opfer für Gott. Allerdings bin ich sicher, leicht war das nicht. Weder war es leicht, diesen Text zu verfassen, noch war es leicht, diesen Text einem sterbenskranken Mann ans Krankenbett zu bringen. Das heißt ja gewissermaßen, hör auf mit deinem Selbstmitleid. Es ist alles bitter, ja, aber das bringt uns ja nicht weiter. Und dann die Ausrichtung auf etwas anderes. Ne? Das war nicht leicht. Es war nicht leicht, das anzunehmen in einer Situation von Krankheit, wo man das Ende vor Augen hat. Es ist alles nicht leicht. Man muss darum ringen. Man muss es erbitten. Man muss vielleicht seine eigene Haltung, die ganz anders ist, zu Gott bringen und sie kreuzigen lassen, weil sie nichts taugt. Und das ist alles ein Kampf des Glaubens, wie der Apostel Paulus schreibt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und möchte nochmal an den Wochenspruch erinnern, überwinde das Böse mit Gutem. Das ist ja auch ein Kampf, ein Glaubenskampf mit Waffen des Geistes. Das heißt, Gebet, Segnen, Bekenntnis, Aussprechen des Glaubens. Dazu ist der Choral, was Gott tut, das ist wohlgetan, eine sehr schöne Anleitung. Viele Menschen sind durch diesen Text ermutigt worden, getröstet, im Glauben gestärkt worden. Und ich frage jetzt in die Gemeinde hinein, willst du dich da einreihen oder eben nicht? Unser Glaube ist nicht unvernünftig und er ist auch nicht einfach Gefühl. Es ist eine harte Entscheidung zu sagen, ich bekenne, dass Gott wahrhaftig ist und gerecht. Und zwar auch dann, wenn ich es anders empfinde. Und das auszusprechen und festzuhalten, hochzuhalten, gibt ein Fundament im Leben, was sich dann auch bewahrheiten wird. Gott stellt sich dazu. Wie Jesus sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Deswegen wünsche ich Ihnen und mir, dass wir in solchem Glauben immer wieder leben können, dass wir ihn immer wieder gewinnen, dass wir ihn immer wieder erproben, dass er uns immer wieder neu geschenkt wird, wo wir schwach sind. Ich möchte mit Ihnen jetzt ein Gebetslied singen, um eine Bitte um Gottes Hilfe in diesem Glaubenskampf. Das ist ein Kampflied, 377, die Gesangbücher haben. 377, 1, 2 und 4. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Amen.